Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier heute im Berliner Humboldt-Forum. Ich freue mich, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Ich freue mich natürlich auch, dass Sie am Radio sind, wenn Sie uns dort gerade zuhören oder im Podcast. Und ich freue mich, wenn Sie dazukommen möchten. Sie können uns heute nämlich nicht nur hören, Sie können uns auch sehen. Und zwar das ganze Programm auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Da ist ein Video-Livestream für Sie. Da werden Sie auch gleich eine Geste sehen, die ich sonst nie wieder zeigen werde. Ich werde es versprechen. Aber erstmal werden Sie dort einen Mann sehen, auf den ich mich sehr freue, auf den Sie sich sehr freuen können. Jemanden, den man im Fernsehen sehen kann, bei NTV, mit einer Sendung, die nach ihm benannt ist, im Kölner Treff beim Westdeutschen Rundfunk. Aber man kann ihn auch viel hören, beispielsweise in Podcasts namens Apokalypse und Filterkaffee oder gerade, sehr gefragt vermute ich mal, Fußball MML. Micky Beisenherz, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Und außerdem auch ein sehr netter Mensch, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Ich arbeite hart daran, diesen Ruf jetzt endlich aufzulösen, aber es gelingt mir einfach nicht. Ja, ist doch schön, ist doch auch nett, oder? Dass man so etwas als Medienperson über sich hören darf.
Eben, ja. Wir sprechen hier über die Themen des Tages, schauen auf das, was uns alle beschäftigt. Im Moment, wir haben es gerade schon ein bisschen vorab mit dem Publikum besprochen, ist es vor allem Fußball. Für Sie.
Ja, es ist Europameisterschaft 2024, wenn man sich selber den Gedanken denken hört, mein Gott, hoffentlich kann ich bald wieder schöne Spiele sehen. Wann spielt endlich wieder Österreich?
Oder Georgien.
Ja, genau.
Ja. Okay. Oh, wir haben so eine parallele Gruppe noch, die hier von der Balustrade.
Kuckuck, hallo.
Des Humboldt-Forums uns zuwinkt. Hallo, das ist wunderbar. Mittlerweile.
Ich habe mein Publikum mitgebracht, die sind im zweiten Obergeschoss, die sind 9.
Ja, ja. Alles klar. Das ist schön. Kommt gerne runter, ja. Wir haben hier noch Platz, wir haben später auch Brezeln übrigens. Also, meine Damen und Herren,
da sehen Sie mal. Ich habe mal für RTL 2 gearbeitet, da war das Publikum auf einem ähnlichen intellektuellen Niveau, von daher weiß ich genau.
Das ist jetzt wirklich gemein für die jungen Leute da oben.
Die sind weiter, das stimmt.
Herr Beisenherz, ich rufe zur Ordnung und zur Tagesordnung.
Jawohl.
Wir schauen ja nicht immer nur auf das, was heute passiert, sondern manchmal auch auf Dinge, die vor Jahren passiert sind, vor vielen Jahren. Und jetzt vermute ich, dass wir hier einen Experten da haben. Und ich muss wahrscheinlich nur das Stichwort sagen, Stefan Effenberg.
Dallas.
Dallas, Weltmeisterschaft 1994. Und jetzt kommt für den Livestream, es lohnt sich diese Geste.
Ja. Herr Frenze, was tun Sie denn
da? es ist ein, können Sie gerade mal die Zitatzeichen drumherum machen? Ja, sozusagen, ja. Also es ist ein Zitat.
Sie sehen, meine Damen und Herren, Sie sehen bzw. Sie hören Corbinian Frenzel mit ausgestrecktem Mittelfinger. Das macht er natürlich nur, weil als Vertreter des Deutschlandfunkes Kultur mit einem entsprechenden Publikum sagt er, Vorsorge ist wichtig. Und das finde ich sehr gut und verantwortungsvoll von Ihnen, Herr Frenzel. Dankeschön, vielen Dank.
Der Stinkefinger.
Spielen Sie da auf mein Alter an, ich werde morgen 47 Jahre alt. Also noch deutlicher kann man es einem nicht sagen.
Was kann man über diesen Stinkefinger sagen? Über den, das fand ich jetzt wirklich interessant. Ich wollte ja vorhin mir nochmal das Foto angucken. Das
ja.
Stefan Effenberg, der den den Stinkefinger zeigt.
Den pfeifenden deutschen Fans hat er eine Antwort gegeben. Es ist vor allen Dingen ein Beleg dafür, dass es damals kein Social Media gab. Mhm. Denn dieser Finger, den man heute sieht als Foto von Effenberg, der kommt nicht aus der entsprechenden Situation. Das ist nochmal nachgestellt irgendwann gewesen. Das ist nicht der Moment. Das, was man sieht, ist nicht das, was damals passiert ist. Es wurde nicht festgehalten. Wenn man sich vorstellt, so etwas wäre heute bei Social Media passiert, Stefan Effenberg wäre TikTok-Star.
Ja.
Mit diesem Finger. Also das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und wie das in etwa für Effenberg gelaufen wäre, konnte man circa 20 Jahre später sehen bei Per Steinbrück, dem glücklosen Kanzlerkandidaten,
ja, das auch bedeutet, noch mal gemacht hat,
sich des Mittelfingers zu bemächtigen.
Auf dem Titel des Süddeutsche Magazin, ne?
Magazin, ja.
Ja, ja. Wo er selber mal gesagt hat, das war war der größte Fehler dieses Wahlkampfes. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es gab andere große.
Gab es ein paar andere Fehler, ja. Ich glaube, Herr Steinbrück war der Letzte, der dachte, dass eine Eroberungszielgruppe Ehrlichkeit verträgt.
Ja.
Da muss man sagen, der hat dann seinen Nachfolger Olaf Scholz dahingehend wirklich viel richtig gemacht.
Ja. Ich habe mich natürlich mal kundig gemacht. Also muss man natürlich nicht dann.
Sind wir jetzt eigentlich von Stefan Effenberg schon wieder zu Olaf Scholz gekommen? Das war das Letzte, was ich vorhatte.
Wie komme ich jetzt zurück zu meinem Gesprächskonzept? Also was ich eigentlich sagen wollte, und das ist ja unter uns auch bekannt, unter uns Lateinschülern, also wir sprechen ja eigentlich nur vom Digitus Impudicus beim Stinkefinger.
Aber selbstverständlich.
Denn da kommt er her. Ja. Also noch weiter vorher. Ich habe mich extra erkundigt. Das war nämlich so, wenn Diogenes, ja, wir erinnern uns in Athen.
Geh mir aus der Sonne,
ja, Mann. Nee, genau. Oder war das? Wenn da Leute nach Athen kamen und nicht nach ihm gefragt haben, sondern nach Demosthenes, dann hat er offenbar den mittleren der fünf Finger gezeigt und dabei gerufen, hier, da habt ihr euren Demagogen.
Oh, ja. Und das hat Stefan Effenberg damals im Publikum entdeckt.
Ja, und er hat gedacht,
das soll man ja gar nicht meinen. Aber wir wussten alle, dieser Mann hat verborgene Kenntnisse.
Ja.
Ist ja übrigens, Stefan, das wissen Sie vielleicht gar nicht, Stefan Effenberg hat damals ja auch seine Autobiografie vorgestellt. Oliver Welke, ein völlig verdutzter Oliver Welke, saß neben ihm, als es darum ging, als Stefan Effenberg erzählte, was er sonst so liest privat. Und dann sagte er, ja, dies, das. Die Hitler-Tagebücher habe er sehr gern gelesen. Dann versuchte Oliver Welke, ihm zu assistieren und sagte, jetzt die Stern-Version von den Hitler-Tagebüchern, großes Fragezeichen. Und Stefan Effenberg, nein, also das, was da geschrieben stand, die Hitler-Tagebücher. Und dann hat Welke auch schon abgewinkt und gesagt, okay, das hat hier also jetzt keinen weiteren Sinn mehr. Toll, also was heutzutage, ne?
Ja, oder dachte er, Mein Kampf war die Autobiografie?
Das, was Kujau damals geschrieben hat. Und Effenberg ist der Einzige, der bis heute davon ausgeht, dass er wirklich, dass die so sind,
mit,
wie sie sind.
Mit dieser wunderbaren Zeile, die übermäßigen Anstrengungen der letzten Tage verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Wirklich? Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch.
Ja.
Ja, okay. Oder war das vom Stonk nur die Zeit? Ich weiß es, man kommt so durcheinander.
Nee, ich glaube, das stimmt tatsächlich, das stand da drin. Da hat Kujau also ein bisschen, wie sagt man so, ein bisschen Free Jazz gespielt.
Micky Beisenherz, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie wir da gelandet sind. Wir sind aber, ich verorte uns einfach nochmal heute im Berliner Humboldt-Forum hier gemeinsam, um auf, ich werde es weiter versuchen, auf Themen des Tages
zu schauen. Wir sind wie die englische Nationalmannschaft, sind tolle Namen, tolle Typen, aber man weiß nicht, wo sie hinwollen. Ne?
Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf ein entschiedenes 0:0 hier heute im Berliner Humboldt-Forum. Live aus dem Berliner Humboldt-Forum heute mit Micky Beisenherz, der sich mit Fußball auskennt, vermute ich.
Ich habe mich bislang erfolgreich durchgeblufft.
Und wir haben ja ganz häufig, nicht immer, aber wir haben ja auch häufig Geschenke für unsere Gäste.
Wunderbar.
Ich reiche das gerade mal rüber. Ich zeige das auch nochmal hier vielleicht in die Kamera.
Ich habe vor mir eine Playmobil-Figur mit Ilkay Gündoğan.
Ja.
Soll es sein. Er hat relativ lange Haare, sieht ein bisschen aus, also ehrlicherweise, wenn man jetzt sagt, wer ist das, würde ich sagen, das ist Ringo Starr, 1972. Mit Ilkay Gündoğan gibt es nur vergleichsweise wenig Ähnlichkeit. Wer ist der andere?
Ich halte mal den Namen zu.
Das sieht aus wie ich 1983. Es gibt ein Foto von mir, da sehe ich genauso aus wie dieses. Aber es ist Nummer 9, das ist Niklas Füllkrug.
Ah, ja, ich wusste, die Nummer verrät's, ne? Ja.
Ist es Füllkrug?
Ja, Fülle, klar. Ne? Ja.
Also das ist ein bisschen gemein, weil diese Playmobil-Figur hat den Mund geöffnet und da ist jetzt einfach gar kein Zahn drin. Da muss man sagen, ich weiß, dass Niklas Füllkrug für Dentisten so eine Art Mount Everest ist, aber soweit muss ich sagen, das ist unfair. Das wird dem Mann nicht gerecht. Geiler Typ, oder? Niklas Füllkrug, das ist doch genau die Art von deutscher Tugend, die wir in so einem Spiel dann auch schätzen, wenn er eigentlich, also meine Frau, die hat dann getrennt von mir das letzte Deutschlandspiel geguckt, die schickte mir dann irgendwann so in der 65. Minute dann so eine SMS, so jetzt muss Fülle kommen und dann kam er und dann sagte, jetzt pass auf, was gleich passiert, und dann passierte natürlich dann in der, ich glaube, 92. Minute das, was dann passiert, und
sie
so, ich hab's doch gleich gesagt, Füllkrug muss rein. Jetzt kommt natürlich wieder ganz klassisch die ewige Diskussion, Havertz weg, Füllkrug rein. Also diese ganzen Nervdebatten, die man dann auch immer hat. Es ist ja immer entweder oder. Der eine ist nur Schrott, der andere ist nur gut. Neuer oder Ter Stegen.
Kennen wir ja irgendwie aber auch aus anderen Debatten, ne?
Ja, klar. Also, ja. Drosten oder, ne?
Genau.
Der war der andere Streeck.
Scholz oder Pistorius.
Ja,
oder?
Pistorius, ne? Sind uns, glaube ich, alle einig. Die Debatte ist relativ schnell beendet. Olaf Scholz hatte ja schon relativ viele Einsatzminuten, muss man sagen. Jetzt muss der Joker kommen.
Ja, aber die Spielzeit ist noch nicht vorbei. Wir haben hier einen Auftrag bekommen.
Schrecklich, diese Fußballvergleiche immer in der Politik.
Stimmt,
ne? Das ist immer so ein bisschen Franz Müntefering. Immer so, So, ich jetzt will ich Ihnen eins mal sagen, die SPD liegt 0-2 hinten, aber hinten kackt die Ente und das heißt, am Ende 3-2 wird die SPD gewinnen, glauben Sie meine Worte, wir gehen in die Überlänge, in die Spielzeit am Ende, glauben Sie mir, ne, sowas halt.
Ja, genau, aber vielleicht, war, ja, also ich hatte mir... Ah, danke. Ich komme ja jetzt so nix. Ich hatte mir eigentlich notiert als Auftrag, dass Micky Beisen jetzt bei jedem Thema, egal worüber wir sprechen, mindestens einen schiefen Fußballvergleich anbringen muss.
Können Sie fest von ausgehen. Das
gelingt aber auch so. Ja. Aber wir haben eigentlich einen Auftrag bekommen, aber ich habe den Eindruck, vielleicht erfüllen wir ihn schon teilweise. Ich habe mir vorab gefragt hier im Publikum, wer ist denn eigentlich komplett genervt von dem Fußball und wie könnte man drüber reden? Einer unserer Zuhörer hier hat gesagt, er hatte auch keine Fantasie, wie man drüber reden kann, weil es ihn so nervt, dass das ein derart kommerzielles Ding ist. Was wir aber immer gut wieder vergessen. Können,
ja, der oder? Herr hier, der freundliche Herr sagte, dass im Grunde genommen spielt er ja nur Geld gegen Geld und das ist im Kern ja gar nicht ganz so verkehrt, was er sagt, vor allem wenn man sich die Champions League anguckt, aber gerade dieses Turnier zeigt doch auch, dass die Kleinen wahnsinnig viel Freude machen und ich behaupte mal, dass die Georgier, dass die Albaner jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen in den Ligen, in denen sie spielen, sie aber durchaus in der Lage sind, die Millionäre oder die Milliardäre, wenn wir mal den Marktwert des englischen Kaders angucken, nicht nur zu ärgern, sondern zu schlagen. Siehe Portugal gegen Georgien. Das war doch fantastisch.
Ja, ja. Ja, und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, ne? Wenn man guten Fußball sehen will, Österreich, die hatten gerade in der Gruppe auch niemand auf der. Das ist super. Ich frage mich, ob hier im Humboldt-Forum, also ich sag's nochmal für alle, die im Radio zuhören, wir kriegen immer so leicht verspätet dann nochmal so eine zweite Applauswelle oben von der Balustrade, erste Etage hier aus dem wiederaufgebauten Stadtschloss. Jetzt frage ich mich, seid ihr so weit weg, dass es so lange dauert, dass ihr immer später klatscht? Aber wie gesagt, nochmal die Einladung gerne runterkommen.
Aber das ist ein bisschen Story of my life. Den meisten Applaus kriege ich immer von denjenigen, die nicht genau verstehen, was ich erzähle.
Ich habe gestern so einen kleinen Interview-Workshop gegeben und habe gesagt, das Entscheidende als Moderator ist, man muss den Gästen zuhören. Und dann habe ich wirklich mal...
Wann kommt Albrecht von Lucke?
Ja, genau.
Herr Frenzel, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Erst kommt noch Harald Schmidt. Ja,
Da haben Sie doch noch mehr Freizeiten als heute, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich dann aber auch gar nichts auf dem Zettel, das ist dann eh egal.
Sie wollten mich sicherlich fragen, wie mir das Turnier gefällt.
Richtig, genau, danke.
Und ich finde es toll. Es macht unglaublich viel Spaß und es macht unglaublich viel Freude, gerade so nach der Europawahl zu sehen, wie gut die Nationen hier auf deutschem Territorium miteinander klarkommen, wie lustvoll sie auch mit den nationalen Identitäten umgehen, wenn die Albaner Spaghettis zerbrechen vor den Italienern, wenn die Schweizer Fondue machen und es an andere verteilen, wenn ein Deutscher vom Balkon Bierpullen verteilt an die Schotten. Das ist doch toll. Ja. Das ist doch, ich finde es fast ein bisschen schade, dass die Europawahl nicht nach der Europameisterschaft ist.
Ich glaube, es
hätte ein bisschen was am Ergebnis drehen können.
Aber das ist doch wirklich interessant. Ne? Man hält das ja immer für so eine Mehr, dass dann letztendlich die Stimmung so drehen kann. Aber im Moment habe ich noch die Hoffnung, also europäisch, europaweit betrachtet, aber auch natürlich nur auf unser Land betrachtet. Ja? Also ich meine, vielleicht merken die Leute dann, ach, es ist Sommer, es ist warm. Man sitzt, und das finde ich auch interessant, möglicherweise bei so einem Spiel neben Menschen, mit denen man, wenn man über Politik reden würde, wahrscheinlich komplett aneinander geraten würde. Und so freut man sich gemeinsam.
Das hat ja Viktoria Reichelt gestern in der Folge aus Eberswalde. Genau. Übrigens, ich will jetzt nach Eberswalde ziehen, nach der Folge von gestern. Ja. Ich will einfach nur noch wissen, wann ich am schnellsten dahin ziehen kann. Das hatte ich gesagt, das stimmt natürlich auch. Was ich auch eine witzige Beobachtung finde, ist, wenn ich durchs Hamburger Schanzenviertel fahre oder durch meine Ecke oder so. Es hat, glaube ich, noch nie so viele Leute gegeben, die sich beim Public Viewing getroffen haben, um die Tagesthemen zu gucken. Ist das nicht toll?
Ja.
Ist das nicht ein schönes Bild?
Es ist wirklich wahr.
Ja, fantastisch. Ja, aber das ist es, ne? Also die Völkerverständigung kann dann doch so einfach sein. Und ich fand immer, dass der Fußball ganz toll geeignet ist, um Menschen zusammenzubringen. Ich war mal auf einer Hochzeit, da war so eine unglaubliche Delle zwischen kirchlicher Trauung und der Party. Und alle waren dann schon so zwischen 14 und 19 Uhr in dieser totalen Stimmungssenke in der Gaststätte schon beisammen. Mhm. Und dann kam aber bei der WM 2006 das Achtelfinale gegen Schweden. Und da stehen dann Leute nebeneinander, die natürlich nichts miteinander zu tun haben, die möglicherweise auch sehr unterschiedliche Auffassungen von Gesellschaft haben. Aber nach dem Achtelfinale lagen sich natürlich alle völlig begeistert in den Armen. Und mit diesem Wind sind sie auch in den Abend hineingegangen. Also so jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ich mach's so ein bisschen wie Florian Silber. Aus Fremden wurden Freunde. Sie sind in den Abend hineingegangen. Es war toll. Aber es hat ja was Verbindendes. Aber am Ende ist es doch immer nur die persönliche Begegnung. Ja, darum geht's doch. Ja.
Wenn man so holländischen Fans begegnet, die dann nach links springen und nach rechts und dann total durchgehen.
Wissen Sie eigentlich, wer an dem Tag versucht hat, zwischen den Holländern durchzukommen, weil er sein Auto nicht zu sich nach Hause fahren konnte, sondern 3 Kilometer auf der Messe abgestellt hat, weil die Hamburger Polizei die Straßen dicht gemacht hat?
Ich habe keine Ahnung, verraten Sie, wer war's?
Ein zeternder Deutscher war zwischen 30.000 Holländern, das war ich, der versucht hat, nach Hause zu kommen, zu Fuß.
Ja, es war schön. Ich wollte gestern Abend in Berlin-Kreuzberg einschlafen, damit ich einigermaßen fit bin für heute. Auf einmal ein riesen Hubkonzert. Ja. Ich habe mich auch gefreut.
Ich war in Mitte und das war totenstill. Aber ist klar, ne? Ich habe ja schon gesagt, eine Frau ist aus Freiburg hierher heute nach Berlin gekommen. Ist nun beileibe nicht die Einzige, die aus Freiburg nach Berlin gekommen ist. Und in Mitte, da war es totenstill. Ja. In Kreuzberg muss die Hölle los sein.
So ein bisschen das Problem von Berlin-Mitte, aber das halten wir jetzt hier in Berlin-Mitte unter uns. Soll ich jetzt noch mit schlechten Nachrichten kommen? Oder vielmehr dem Beschweren?
Haben die Engländer schon wieder gespielt?
Nein, ich habe den belgischen Coach im Ohr, der total ausgerastet ist angesichts der schlechten Organisation des ganzen Gefüges.
Der belgische Coach ist doch Deutscher.
Ja.
Warum ist er denn überrascht? Ich finde es ja, man muss doch jetzt auch mal die positiven Dinge sehen. Dank der Deutschen Bahn haben wir noch länger was von den Schotten. Also die brauchen ungefähr noch 2 Wochen, um aus diesem Land rauszukommen. Ist doch toll. Ist doch schön, dass sie uns noch ein bisschen erhalten bleiben.
Michi Beisel, was ganz lustig ist, normalerweise kriege ich immer angezeigt, wenn so ein Gespräch schon zu lange geht, dass ich langsam aufhören muss. Ich kriege hier überhaupt kein Zeichen. Ich weiß es, das ist die 8.
Frank Ulbricht hat schon panisch Timeout gezeigt. Ja. Aber keiner will auf ihn hören.
Wir gehen ja heute auch in die Nachspielzeit. Das sagt dann die UEFA später an, wie lange wir über 13 Uhr senden dürfen. Aber ich habe jetzt natürlich die entscheidende, abschließende Frage und die kommt jetzt natürlich wirklich komplett überraschend. Wer wird es am Ende? Scholz oder Merz? Also Europameister.
Ja, also Olaf Scholz erhofft sich natürlich noch ungefähr 5 misslingende Sommerinterviews von Friedrich Merz, aber ich fürchte, diesen Stunt wird er kein zweites Mal schaffen. Also bei der aktuellen Lage wird es natürlich ganz eindeutig Friedrich Merz und allein Friedrich Merz wird es verhindern können.
Okay, und wer wird Europameister?
Spanien wahrscheinlich.
Ja? Also wenn die verlieren doch dann gegen Georgien.
Das wäre witzig, oder?
Ja, oder?
Ja, nein, es ist nichts aber Spanien ist interessant, weil die waren ja wie so ein Stealth-Bomber. Die sind komplett unterm Radar durchgeflogen. Wenn man nach den Favoriten gefragt hat, hat man immer gesagt, naja, Frankreich, England, die Portugiesen haben ein sehr gutes Team und dann als Heimmannschaft die Deutschen vielleicht. Keiner hat von Spanien gesprochen, nur die Leute, die Ahnung haben, aber das sind weder sie noch ich. Und dann sieht man die plötzlich so 2 Spiele spielen und man denkt, verdammt nochmal, die sind ja schon wieder so gut wie 2012. Wie ist das denn passiert?
Ja.
Sind sie wieder da?
Wir werden es sehen. Ja. Micky Beisenherz, heute im Berliner Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind. Mein Gast Micky Beisenherz, 1977
so ist es.
Geboren in Castrop-Rauxel.
In Recklinghausen.
In Recklinghausen,
ja.
Deutsch
qua Geburt, ja.
Okay, also Recklinghausen gehört ja damals auch schon zum Bundesgebiet, ne?
Machen Sie nur so weiter, Herr Frenzel. Ja. Klammer auf, Wolfsburg, Klammer zu.
Wir sprechen über die Themen des Tages, auch wenn man das nicht immer meint zu hören. Wir sprechen jetzt über die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die nämlich heute in Kraft tritt. Und das war ja eigentlich ein Projekt, das vor allem so in die Welt geschickt wurde mit der Grundbotschaft, es soll Erleichterungen geben. Also im Moment, nur um mal so die Grundparameter zu nennen, im Moment oder bis dato war es so, man musste mindestens 8 Jahre in Deutschland leben mit noch ein paar anderen Voraussetzungen, um dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen zu können. Jetzt sollen es nur noch 5 Jahre sein oder, wenn man gut integriert ist, vielleicht sogar nur 3 Jahre. Das ist die Beschlusslage, das ist das, was in Kraft treten wird. Und dann gibt es jetzt eine interessante Aussage von Christian Lindner, habe ich vorhin auf Twitter, auf X gesehen. Und der schreibt nämlich, der Bundesfinanzminister und Teil dieser Koalition, ab heute steigen unsere Anforderungen an die deutsche Staatsbürgerschaft. Bisher konnte man mit antisemitischen Vorstellungen oder als Bezieher von Sozialleistungen, der noch nie hier gearbeitet hat, zu leicht den deutschen Pass bekommen. Genau das ändert sich nun. CL, also gezeichnet Christian Lindner. Ich habe das gesehen.
Nach der Champions League.
Ja, ich habe das gesehen dank eines Tweets von Valerie Höhne von der Süddeutschen Zeitung, die geschrieben hat, Reframing par excellence. Und man kann wirklich sehen, wie der Wind sich dreht gerade. Ne?
Ja, so kann man sehen, weil die CDU, wenn ich mich nicht irre, hat ja sehr lange genau gegen diese Reform gewettert, dass man, Zitat, wahrscheinlich Dobrindt und Co., dass da die deutsche Staatsbürgerschaft verramscht würde. Und Christian Lindner sagt, jetzt sind die Hürden noch höher geworden. Und die Frage ist, was stimmt denn jetzt eigentlich?
Mhm. Ne? Ich meine, es ist ein Gesamtpaket. Es gibt natürlich unterschiedliche Regeln. Als das ganze Projekt gestartet wurde, war das eigentlich die Hauptbotschaft, wie ich sie gerade vermittelt habe. Wir wollen es Menschen leichter machen, hier anzukommen, wirklich fest Fuß zu fassen, Teil der Gesellschaft.
Manchmal so ein bisschen wie der Friedensnobelpreis für Obama und Co., dass man sagt, du kriegst erstmal den Preis und wir hoffen dann, dass du dich dann entsprechend verhältst. Also, dass mit der deutschen Staatsbürgerschaft du dich als besser integrierter Staatsbürger verhältst. Was das bedeutet, kenne ich aus meinem persönlichen Umfeld. Meine Frau ist geboren in Teheran. Sie hat, wenn ich das nicht komplett falsch zitiere, mit 15 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, ist ausschließlich deutsche Staatsbürgerin. Und es bedeutet eine ganze Menge, den deutschen Pass zu bekommen. Es ist identitätsstiftend und es ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache und erstrebenswert. Aber klar, damit sind natürlich auch ein paar Ansprüche verbunden, die man erfüllen muss. Ich weiß jetzt nicht, weil am selben Tag gibt es ja heute auch diesen Erlass von Nancy Faeser, dass man, wenn man die falschen Posts liked, dass dann, wenn man kein deutscher Staatsbürger ist, dass die Ausweisung leichter fällt. Und das wird auf denselben Tag.
Also genau, gestern im Kabinett beschlossen. Ja, das ist, ich schaue extra nochmal nach, weil ich habe geguckt, ich habe gedacht, kann das dasselbe Gesetz sein? Nein, ist es nicht. Also das ist letztendlich die Ausführungsregeln für Rückführung von Ausländern, also Menschen, die eben
ein Bleiberecht haben. Ich stelle mir nur vor, wie das dann so bei dem einen oder anderen ankommt. Wenn Nancy Faeser sagt, wenn jemand nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat und sich problematisch verhält, antisemitisch, islamistisch, dann können wir den unter diesen Voraussetzungen zurückschicken. Und einen Tag später sagst du, wir machen es jetzt noch leichter, dass Menschen deutsche Staatsbürger werden. Ich finde das vom Timing her jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich und gelungen. Was ich aber grundsätzlich gut und richtig finde, ist, dass man es Menschen ermöglicht, schneller die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, unter der Voraussetzung, dass sie gut Deutsch oder sogar sehr gut Deutsch sprechen, dann kommt man, glaube ich, von 5 Jahren schon in 3 Jahren dran, dass man einen festen Job hat, dass man alles dafür tut, um sich hier in der Gesellschaft gut zu integrieren. Das ist vom Ansatz her ja erstmal total gut. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es damit getan ist. Wir tun es alle dann so leicht, dann machen wir sowas, dann feiern wir uns und sagen, das ist doch toll. Und dann, wie so häufig, leben wir alle fröhlich nebeneinander her, denn wir haben alle die Dinge erlebt, die in den letzten Wochen rund um Ruven Lauer beispielsweise oder Philippos, den jungen Mann, den Abiturienten, der jetzt gerade ums Leben gekommen ist oder umgebracht wurde. Das sind ja Dinge, die dann passieren, die immer damit auch zusammenhängen, dass wir als Gesellschaft nebeneinander herleben. Das sind ja teilweise auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die schlimmste Straftaten begehen und in dem Falle dann halt mit den unterschiedlichsten Konsequenzen zu rechnen haben. Aber zur Realität gehört halt eben auch, dass wir uns viel zu wenig füreinander interessieren. Und Integration dann oft mit solchen Formalia erledigt scheinen, bis dann irgendwelche Nachrichten wieder an uns herandringen und wir sagen, ja, was kann man denn da machen? Mhm. Ich weiß nicht, ob diese bürokratischen Wege, Hürden oder Absenkungen letzten Endes unsere Gesellschaft dann zu einer besseren machen.
Naja, es ist ja ein ganzer Prozess, der damit in der Regel verbunden ist. Die verschiedensten Tests, die man durchlaufen muss, Einbürgerungstests dergleichen.
Hätten wir, glaube ich, wie sagt man so schön, wir Bio-Deutschen auch schon einige Probleme mit.
Ja, deswegen habe ich ja heute auch hier unterschiedliche Kanonliteratur.
Werde ich gleich abgewehrt, werde ich ausgewiesen, wenn ich am Ende dieser Folge
komme. Dritter Akt, Friedrich Schiller, die Räuber, Herr Beisen. Herz, ja.
Herr Frenzel, ich klinge schon wieder wie Albrecht von Lucke, wenn ich hier länger sitze. Ich habe meine Abiturklausur über Faust geschrieben. Das möchte ich an dieser Stelle.
Das war doch diese ZDF-Serie in den 90ern, ne?
Das ist absolut richtig. Touché.
Aber zurück zum Thema. Es gibt Anforderungen und das ist ja auch das dann doch mal wieder interessant absurde Deutsche, wo wir gerade auch so verwaltungsmäßig stehen. Also jetzt soll es erleichtert werden. Man soll schneller zum deutschen Pass kommen. Ich habe gerade, wir hatten nicht ganz viel Zeit gerade während der Musik, aber ich habe mal ins Publikum reingefragt, wer hier den Einbürgerungsprozess mal durchgemacht hat, wie leicht das war. Wir hatten einen leichten Fall, aber auch einen nicht so leichten Fall. Und wir haben vor allem Zahlen, die von den entsprechenden Behörden kommen, die sagen, ihr könnt das gerne beschließen nach 3 Jahren, aber dass sie sich nach 3 Jahren den Antrag stellen können, aber den ersten Termin können wir dann doch erst nach 6 Jahren vergeben.
Wahnsinn, ne?
Und das zeigt dann natürlich auch mal, also es passt ein bisschen zu dem, was Sie gesagt haben. Es gibt gute Absichten, es gibt möglicherweise gut intendierte Gesetze. der Lackmustest liegt in der Umsetzung.
Das ist ja am Ende, daran zerschellt ja in Deutschland nahezu alles. Also es ist am Ende immer wieder die Bürokratie. Also egal, ob es jetzt um Wachstumschancengesetze geht, um Bildungsmissstände oder Integrationsstau. Irgendwann kommt immer das böse B-Wort, die Bürokratie. Und dann stehen wir da wieder und sagen, ja, das ist nett gemeint, aber kommen Sie mal in 12 Jahren wieder.
Es gibt aber auch, und Sie haben es ja angesprochen, das böse Z-Wort, das jetzt gerade die Runde macht. Also Sie haben es angesprochen, diese Neuregelung, die es geben soll.
Ich dachte, dass Psychologie, ich komme aus Kassel raus.
Nein, Zensur.
Zensur.
Denn angesichts eben dieser Regel, die es jetzt geben soll, dass wenn Menschen ihre Sympathie bekunden über soziale Medien, durch ein kleines Herzchen, durch ein Like, dass das schon, das war die Schlagzeile, also wer liked, soll gehen, soll ausgewiesen werden, dass man damit eben Menschen sanktionieren möchte, die beispielsweise nach dem 7. Oktober oder jetzt nach dem, was in Mannheim passiert ist, dann im Internet ihre Sympathie für solche Taten.
Hat doch, also da ein weiterer großer Wurf von Nancy Faeser, die wahrscheinlich heute keine Reichsbürgerzelle gefunden hat und dachte so, jetzt muss ich mal gucken, dass ich noch irgendein anderes Zeichen setze. Und dann ist es in diesem Falle das. Also ganz so einfach sollte man sich's da dann auch nicht machen, denn zum Liken verschiedener Tweets oder Posts gehört ja meines Erachtens dann doch auch noch ein Verhaltenskontext. Also wenn da irgendjemand, also ich finde das zwar alles auch oft dann schlimm und schwierig, würde aber jetzt nicht sofort Abschiebung schreien, wenn jemand sich da in dem Falle mal den falschen Dingen zuwendet, dann würde ich dann schon gerne auch nochmal das komplette Bild haben.
Ja.
Also das ist nicht...
Zumal man ja auch sieht, das passiert ja eben auch nicht nur Menschen, die vielleicht vor kurzer Zeit hier zugewandert sind über den Asylprozess.
Also im Zweifel auch die...
Die TU-Präsidentin,
der ist
das auch
sagen.
Schon passiert hier in Berlin, dass sie was mal schnell geteilt
das
hat.
Auch, das finde ich auch, das finde ich auch super seltsam, diese Begründung, die dann sagte, ja, ich habe nur den kompletten Text gelesen, auf das Bild habe ich gar nicht geachtet. Das ist ja klassisch Instagram.
So das kennt man ja. So ist das in der Wissenschaft.
Das kennt man ja bei Instagram, wo man ja nur die Texte liest und gar nicht auf die Bilder guckt. Aber das mal nur am Rande. Also da würde ich mir schon gerne ein komplettes Bild von den Leuten machen und wissen, wie sind die denn sonst so drauf? Also das ist doch wirklich reine Symbolik.
Aber da merkt man auch mal wieder, und da sind wir so ein bisschen so in diesem Feld zwischen Medien und Politik und wie Dinge auch verkürzt werden. Also ich habe wirklich geguckt, so Schlagzeilen waren wie wer Terror im Netz gutheißt, soll gehen. Ja, und da war wirklich so ein Like reicht.
Ja.
Und da haben gestern dann auch schon die Ministeriumssprecher gesagt, nee, natürlich nicht. Also man muss schon mehr tun. Weil ich meine, das kann ja dann auch mal die Situation passieren. Ich meine, wie leicht liked man mal irgendwas, also manchmal rutscht man ja einfach auch nur so mit dem Finger rauf.
Total, oder man sieht, also wir die meisten lesen die Sachen ja auf dem Klo und dann weiß man, da ist man ja auch so vielfach abgelenkt und dann likest du mal hier was und das sieht nett aus und das sieht nett aus. Bei mir ist das immer so, meistens mit dem Abstand von 2 Stunden meldet sich dann meine Frau per SMS und sagt, lösch das. Oder so Sachen wie, bist du doof?
Ja.
Und dann sag ich, was ist denn da? Ja, guck doch mal, was du da... Und dann gucke ich mir das an und denke so, oh, das löschen wir mal besser schnell. Ja. Aber so beiläufig so Dinge, dann lässt man mal hier so ein Like und sagt, guck mal,
so, den mag so, ich. So verliere ich dann immer wieder die Herzchen für meine Tweets. Okay.
Die werden alle wieder zurückgezogen. Ja. Nein, aber das passiert natürlich manchmal beiläufig und deshalb auch da wieder Kontext.
Ne? Kontext, Rechtsstaat. Aber ich freue mich ja, Micky Beisenherz hat also seine persönliche Nancy Faeser zu Hause in Form seiner Frau.
Ja.
Micky Beisenherz hier heute bei uns ohne Kontrolle im Berliner Humboldt-Forum.
Ich würde sie lieben.
Ich weiß nicht, sagt Micky Beisenherz hier im Humboldt-Forum.
Ein Satz, den ich selten sage.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Schönen Dank, dass ich hier
sein darf. Schön, dass wir gemeinsam auf die Themen des Tages schauen.
Gottes Willen, was muss ich hier lesen, Herr Frenzel?
Ja, ach so, das kommt gleich, das kommt gleich.
Ich
habe hier eine Lektüre hingelegt, unterschiedlicher, sagen wir mal, Qualität. Aber wir fangen mal mit anderen Nachrichten
an. Ja.
Gedacht, vielleicht schaffen wir auch ein paar Schlagzeilen hier des Tages mal so in der schnellen Runde. Ich habe nämlich heute mit Freude gelesen, wir haben uns ja alle gefragt, was hat eigentlich Nordkorea, Südkorea in diesem Balance wirklich geschickt? Da gab es ja schnell Nachrichten, das sollen Fäkalien
Shitstorm
gewesen
sein. Shitstorm über Südkorea, ne?
Ja, genau. Jetzt gab es aber, darüber schreibt die Süddeutsche heute, eine Analyse dessen, was da drin war. Und die Süddeutsche unterschreibt das, und da musste ich irgendwie heute an uns denken, Kim Jong-un grüßt mit Mickey.
Ach toll.
Maus.
Ja. Ach ja, ich wusste immer, dass es so weit kommen würde.
Ja.
Und was ist da jetzt drin?
Haben Sie eine Ahnung?
Ja, wahrscheinlich irgendwelche alten Disney-Artikel oder was.
Nee, also in der Tat, lustigerweise waren da auch, also es war so geschreddert, es war wirklich Müll, aber es war zum Beispiel war ein Jeansstoff mit drin, Jeanshosen so zerschnitten und Jeans sind gar nicht, weil es halt imperialistische Beinkleidung ist, gar nicht erlaubt in Nordkorea. Das hat erste Rätsel aufgegeben.
Aber das ist also
aber auch zum Beispiel T-Shirts mit, da kommt es her, mit Mickey Mouse Aufdruck. Und aber natürlich auch die, die schon vermuteten Fäkalien, wo man aber festgestellt hat, dass da entsprechende Parasiten drin sind, was dann wieder Rückschlüsse geliefert hat, dass die Ernährung offenbar nicht so gut ist in Nordkorea.
Ich habe mal als studentischer Job bei Burger King gearbeitet, also aber dazu später mehr. Und die zerschredderten Jeans, die kosten in der Townsend-Straße bei Balenciaga, zahlt man dafür 1.400 Euro. Also wenn man das dann von Kim Jong-un einfach runtergeworfen kriegt, ist das doch ein toller Deal.
Nicht schlecht, ne? Von wegen toller Deal, nächste Nachricht. Der Maskendeal des früheren Bundesgesundheitsministers Jens Spahn beschäftigt ja gerade auch den Bundestag. Da geht es, wenn es doof läuft, um 3,5 Milliarden, die der Staat dann doch nochmal an Maskenhersteller vergeben muss, weil man damals so schnell, so doof die Verträge abgeschlossen hat.
Ja, ist aber ein schönes Beispiel und ein schönes Gleichnis für die angepeilte Entbürokratisierung Deutschlands. Denn wir alle klagen völlig zu Recht darüber, dass die Dinge nicht schnell genug gehen, dass wir zu bürokratisch sind, dass wir Prozesse beschleunigen müssen. Das haben wir in der Corona-Zeit ja auch erlebt, dadurch, dass jede Hühnerbraterei plötzlich eine Corona-Teststation war und nicht so genau darauf geachtet wurde, haben die Leute jetzt alle die Qualifikation. Das ist dann das, was wir dann in Zukunft natürlich auch bekommen werden, wenn wir halt eben uns entbürokratisieren und diverse Prüfverfahren nicht mehr durchlaufen, dann müssen wir, Stichwort auch aus der Corona-Zeit, die Güterabwägung treffen. Ist es das wert? Mhm. Ist es richtig, dass wir sagen, wir gucken nicht so genau hin, wir machen jetzt erstmal, aber dann gibt es natürlich entsprechende Mitnahmeeffekte, Korruptionsmomente und auch wahrscheinlich eine ganz große Streuung, was Gelder angeht. Aber möglicherweise geht die Rechnung trotzdem auf. Das werden wir dann irgendwann erfahren.
Für wen jetzt?
In dem Falle für den Staat, für die Bürger, für alle, weil wir merken, dass die Dinge plötzlich beschleunigt werden. Wie sagte Karl-Josef Laumann, der Superminister aus NRW, wenn ich am Ende der Pandemie nicht den Landesrechnungshof am Arsch habe, dann habe ich was falsch gemacht.
Sehr schön. Ja. Ich musste an Jens Spahn denken, der hat ja gleich am Anfang der Pandemie gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen.
Toller Satz.
Ja, ich glaube, eigentlich meint er, ihr werdet mir am Ende viel verzeihen müssen.
Das ist auch richtig, ja.
aber schön, dass er das wir gebraucht
hat. Also Jens Spahn tritt doch mittlerweile so auf, dass er, glaube ich, als erster vergessen hat, dass er mal Gesundheitsminister war in der Pandemie. Da ist doch nichts von hängen geblieben, oder? Nee. Wirklich toll. Also dieses Ego möchte man...
Aber er hat ja, das Schöne ist, er hat ja so eine Bescheidenheit dann bei anderen Themen entwickelt, dass er da nicht so poltert und so vorprescht, sondern eher ein bisschen zurückhaltend.
Er ist ja sehr abwägend, differenziert und milde, was andere angeht und deren mögliches Scheitern. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Micky Beisenherz, ich habe noch eine Nachricht. Und vielleicht, Burger King war schon ein Job. Waren Sie auch mal Bademeister? Also so vom, wenn ich das mal beschreiben darf, jetzt vom Körper her, also würde das natürlich wunderbar passen.
Selbstverständlich. Also wenn Sie davon ausgehen, dass wenn das Amt des Bademeisters bedeutet, dass man mit frisch erworbenem Sixpack rund ums Becken stolziert und da herumgockelt, dann bin ich sehr, sehr lange Bademeister geworden. Ich habe sehr darauf geachtet, ich habe weniger ins Becken reingeguckt, ich habe darauf geachtet, dass das Becken zu mir aufschaut. Ja. Das war mir sehr, sehr wichtig.
Aber ich glaube, dann sind wir im richtigen Meldungsumfeld. Es geht nämlich um die italienischen Bademeister.
Salvataggio. Daran merkt man doch übrigens den Unterschied zwischen der deutschen und der italienischen Sprache. Es klingt im Italienischen alles schöner. In Deutschland heißt es Bademeister oder wie der Philosoph Ralf Möller sagt, es heißt Schwimmmeister. Und im Italienischen heißt es Salvataggio.
Ja, aber das kann man auch übertragen, ne? Also AfD oder Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia.
Ja, da hat man gleich Lust
drauf. Und der steht dann eine Frau vor. Ist das nicht eine tolle Pointe?
Giorgia Meloni.
Muss man einfach.
Über die reden wir vielleicht auch gleich noch, wenn wir es schaffen. Aber weswegen rede ich überhaupt über Italien? Italien hat ein Problem, nämlich zu wenig Bademeister. Mhm. 9000 Kilometer Küste, 3000 Kilometer Strand. Und sie bräuchten jetzt eigentlich 4000 Menschen mehr, die die Strände mit bewachen oder vielleicht das so machen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und deswegen ist an ganz vielen Stränden jetzt die rote Flagge. Also man soll nicht baden.
Ja, aber das ist natürlich auch eines dieser Probleme, in die wir noch viel heftiger hineinkacheln werden, dass es halt an allen Ecken und Enden Personalmangel gibt. Ich glaube, Berliner Freibäder haben gar nicht das Problem, dass sie zu wenig Schwimmmeister haben, die haben zu wenig Security. Das ist leider auch wahrscheinlich mittlerweile Teil der Realität. Und das hast du ja, klar, das kennen wir von Gastronomiebetrieben in der Hotellerie. Das hast du aber zum Beispiel auch bei Festivals, dass Festivals teilweise nicht mehr stattfinden können, weil du keine Security hast. Du hast einfach keine Leute. Und es spielt gar keine Rolle, ob du dich in Deutschland mit Menschen unterhältst oder in Italien. Oder ich habe mich mit einem Architekten aus Palm Beach unterhalten in Italien. Der hat auch gesagt, auch als Architekt, wir kriegen keine Leute. Ich weiß nicht, wo die Leute alle sind, aber die sind einfach nicht.
Die sind mittags im Humboldt-Forum, ne?
Ja. So. Nur du hast natürlich überdies wahrscheinlich dann bei den Schwimmmeistern auch und Meisterinnen das Problem, wenn die da sitzen und die Leute, die meisten gucken wahrscheinlich aufs Smartphone. Du hättest wahrscheinlich das Problem, dass einfach ganz viele ertrinken, weil sie dann irgendwie von Candy Crush mal kurz hochgucken und sagen, Moment mal, da vorne ist doch gerade noch einer geschwommen, wo ist der denn?
Micky Beisenherz. Ich habe gleich noch eine, aber das machen wir dann nach der Musik, dann können Sie ein bisschen aussuchen. Ist ja nämlich auch gerade Klagenfurt, wie man so schön sagt.
Ja, sehr gut.
Also Lesewettbewerb, Bachmann-Wettbewerb, der begonnen hat, heute vor 2 Stunden. Wir suchen uns gleich was aus, was wir lesen können. Aber ein wichtiger Tag ist heute natürlich noch, 27. Juni, Siebenschläfertag.
Oh ja.
Ja, kennen Sie die Regel?
Naja, das bleibt, glaube ich, 6 Wochen so, wie es jetzt ist, ne? In etwa, oder? Oder sind es nicht? 6 Wochen, ne?
7.
Ach,
ich glaube, deswegen 7 Schläfer macht Sinn, ne?
Ja. Ja, aber hat das nicht was mit dem Vieh zu tun? Weil der 7 Schläfer ja, ich weiß auch nicht. Egal.
Schläft der 7 Wochen?
Ist unser Groundhog Day, ne?
Ja.
Der 7 Schläfer, also es wird auf jeden Fall so, wie es heute ist. In Berlin, ne? Es muss dann das Berliner Wetter sein, nicht das Münchner, weil das ist ja eigentlich immer gut.
Ja.
So wird es dann die nächsten 6 bis 7 Wochen bleiben.
Das ist die Aussicht, die Wetteraussicht, die Micky Beisenherz hier heute mitgebracht hat. Und wir suchen uns jetzt gleich schön was aus. Das ich habe mal eine Lektüre mitgebracht. Ich beschreibe mal, was hier liegt, oder vielmehr beschreiben Sie gerne mit. Ich habe sozusagen niedrigschwelligere Sachen dabei.
Ich bin jetzt schon mit den Nerven runter. Über die Bild-Zeitung erfahre ich gerade, Malle streikt mitten in den Sommerferien.
Okay.
Das kann natürlich dem Wahlkampf von Olaf Scholz, also das kann ihm nochmal einen heftigen Dämpfer verpassen. Die Stimmung geht runter. Ne? Aus im Viertelfinale der Deutschen und dann auch noch Malle Streik in den Sommerferien. Eieieiei.
Wir schauen uns das gleich mal genauer
Jawohl.
An. Wir senden live aus dem Berliner Humboldt-Forum heute mit dem Moderator, Podcaster, Journalisten Micky Beisenherz, der sich
wie schön hier bei Ihnen zu sein
bestens vorbereitet hat, uns nochmal nachgeschenkt hat, wie in Waldis.
Ach so, wie in Waldis. Ja, ich sagte nur, nein, das kann man nicht.
War das der WM-Club?
Ne? Waldis EM-Club.
EM-Club, ne?
Ja, ich war damals mal als Autor da vor Ort, habe Atze Schröder als Autor begleitet. Also es war 2008 bei der EM in Österreich. Ich sage so viel, wie damals mit Gebührengeldern umgegangen wurde. Das möchten Sie nicht wissen.
Hier ist Wasser im Glas.
Ging allen Beteiligten wirklich ausgesprochen gut, muss man sagen.
Hier ist Wasser in der Tasse, um genau zu sein.
Ja,
da kann er genau reinschauen. Wir haben ja uns hier gerade verschiedene Lektüremöglichkeiten vorgenommen. Micky Beisenherz hat sich hier sowohl gegen Joachim Ringelnatz als auch gegen Sophokles als auch gegen Friedrich Schiller und für die Bild-Zeitung entschieden.
Ich habe mich für die Bild, wenn ich mich nicht für Joachim Meyerhoff entscheide, immer für die Bild-Zeitung. Ja. Und ich lese hier, Söder macht auf Romantiker. Sie müssen sich vorstellen, Sie sehen Markus Söder mit Silbereisen, Kapitänsmütze, wie er über den Königssee am Watzmann schippert, das Ausflugsboot Staufen und Markus Söder lächelt in die Kamera. Er schippert über, also ich erinnere mich an Bilder, 2020 schipperte er mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel auch über den Königssee. Es waren tolle Bilder und ein bayerischer Ministerpräsident Markus Söder versuchte über diese Bilder sich als Kanzlerkandidat der CDU in Stellung zu bringen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen?
Nein, ne?
Dass der Mann zu sowas in der Lage ist. Und da ist er wieder.
Wunderbare Bilder, wie er wie Florian Silbereisen über den Königssee schippert. Es ist toll.
Das Traumschiff für, weiß ich gar nicht, Lederhosenträger, ne? Toll.
Kann man sich den, und das ist jetzt meine Biege noch zu dem letzten Thema, das wir heute besprechen, könnte, weil das wäre ja fast passiert, ja? Und wenn es passiert wäre, dass er Kanzlerkandidat dann möglicherweise Kanzler geworden wäre, dann wäre er heute nicht dort, sondern in Brüssel beim EU-Gipfel.
Ja.
Ja. Und würde das genauso gut machen wie Olaf Scholz?
Da würde ich sagen, ja.
Okay.
Aber das ist auch wirklich ein sehr niedrigschwelliges Angebot, das Sie da für mich geschaffen haben. Ob es jemand besser machen würde als Olaf Scholz.
Daran merkt man immer die nicht vorbereiteten Fragen, die sind da nicht so durchdacht. Worüber wir eigentlich da natürlich sprechen können, ist, dass da heute etwas letztendlich beschlossen wird, was gestern schon durch die Nachrichten ging, das berühmte Personalpaket. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, ziemlich sicher, Ursula von der Leyen bleibt EU-Kommissionspräsidentin.
Super! Toll. Dafür geht man doch zur Europawahl oder sagt, ah, Halleluja.
Ja.
Ist ja doch gut ausgegangen, die Geschichte. Ne?
Aber vielleicht freuen Sie sich ja, es gibt ja noch zwei andere Spitzenpositionen, die besetzt wurden. Antonio Costa, der Portugiese, der frühere portugiesische Regierungschef, der Ratspräsident werden wird der Europäischen Union. Und die Außenbeauftragte wurde festgelegt, die Estin Kaya Kallas, bisherige Premierministerin.
Finde ich toll.
Ja. Ja, und damit sind im Prinzip gutes europäisches Geschäft. Ja, Ursula von der Leyen kommt aus der Familie der Christdemokraten, Kaya Kallas kommt aus der Familie der Liberalen und Costa kommt aus der Familie der Sozialdemokraten.
Also wenn Charles Michel nicht mehr da ist, dann kriegt der Ursula von der Leyen beim nächsten Besuch bei Erdogan vielleicht auch mal einen Stuhl hingestellt. Wäre doch schon mal eine schöne Verbesserung, oder?
Und jetzt gibt's ja, wir sprachen gerade schon kurz über sie, Giorgia Meloni, die da heute auch beim Gipfel sein wird. Und bevor ich jetzt in den verschiedenen Berichterstattungen entnommen habe, dass man da nicht so ganz sicher ist in Rom, ob man jetzt heute auf die Pauke schlägt oder das doch eher still mitmacht. Denn dieses vorher untereinander abmachen nimmt ihr jetzt auch eigentlich die Möglichkeit, da gesichtswahrend mitzumachen.
Sie wollen sagen, sie ist im System angekommen?
Naja, und nicht richtig mitgenommen. Also man hätte es geschickter machen können. Und jetzt kann man das aber auch nochmal von der demokratischen, Stichwort Europawahl, Seite betrachten. Es ist ja, also dass diese drei Parteienfamilien, die ich gerade genannt habe, da immer bei diesen Spitzenjobs so brüderlich berücksichtigt werden, wurde auch immer offiziell damit begründet, dass das eben die drei stärksten politischen Kräfte in Europa sind.
Ja.
Das ist aber nicht mehr so. Also die Liberalen sind zurückgefallen gegenüber den... Ja, diese Familie von Giorgia Meloni ist ja nicht die ganz extrem Rechte, sondern so konservativ rechts bis rechts außen.
Auch interessant, ne, wie sich das alles verschoben hat,
oder? Ja, und wo man jetzt da natürlich sagen könnte, Moment mal, wenn ihr das ernst nehmt mit so einem europäischen Votum und einem Wählervotum, müsste sich da nicht was tun?
Ja gut, aber wenn es das Wählervotum gegeben hätte, dann wäre damals wahrscheinlich auch Manfred Weber in einer anderen Position gelandet und nicht Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin. Also daran haben die Leute sich ja bis zu einem gewissen Grad dann ja leider auch schon gewöhnen müssen, dass das Wählervotum am Ende genau in einem solchen, ich will es jetzt nicht Geschacher nennen, weil das immer gleich so ein bisschen was Schwurbeleskes hat, aber dass es in solchen Abmachungen dann am Ende mündet.
Ich kriege immer richtig Ärger von unserem Brüssel-Korrespondenten, wenn ich das Wort Hinterzimmer verwende in diesem Zusammenhang. Weil das befördert genau die Ressentiments, die Leute haben gegen die Europäische Union, die europäische Integration, wenn man das verwendet. Nur, wie soll man es denn anders nennen, was da gestern passiert ist? Es war ja wirklich ein Hinterzimmer, wo man dann rausgegangen ist und gesagt hat, übrigens, das sind die drei.
So. Ja, also offen gestanden glaube ich, dass die meisten Leute das auch so intensiv gar nicht mitbekommen, wer dann da in welchem Amt ist und wofür das gut ist und was das eigentlich bedeutet. Was die Menschen mitbekommen ist, dass es nach der Europawahl den berühmten Rechtsruck gibt, dass das Ganze sich nochmal deutlich nach rechts verschiebt. Das kriegen die Leute alle mit, bis auf ein paar Länder, in denen das nicht so ist. Also Stichwort, ich glaube, Dänemark beispielsweise. Wobei, da ist es ja auch so. Also die Sozialdemokraten haben ja letzten Endes mit einem tendenziell sehr rechten Programm den Rechtsruck verhindern. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Blaupause für das, wie es in Deutschland auch laufen wird. Wenn man sich den Sound mal anhört von Faeser und Co., das hätte man früher Horst Seehofer nicht durchgehen lassen. Das ist das, was die Leute mitbekommen. Aber wer da in welchem Amt ist und was für eine Position sie da genau technisch wie ausfüllen, ich fürchte, der Unmut darüber wird gar nicht wirklich entstehen.
Das ist was für Liebhaber.
Ja, da hier bei Deutschlandfunk Kultur, da sitzen natürlich alle und sagen, ja, Moment. Aber hier am Wähler vorbei, am Votum. Aber ich glaube, die meisten können das im Detail, also die haben nicht die Sachkenntnis, um die Wut aufzubringen.
Ja, die ja vielleicht auch gar nicht nötig ist, weil man könnte natürlich auch vollkommen zu Recht sagen, es ist ja gut, dass sich da die Kräfte vereinen und versammeln. Auch das ist ein gutes demokratisches Recht. Diese drei Parteien, Familien haben zusammen die Mehrheit im Europäischen Parlament. Ja, dann macht was draus, ne? Also,
oder um es mal anders zu formulieren, wenn es darum geht, wann die Leute ein Störgefühl entwickeln, schauen wir doch mal auf die Landtagswahlen im Osten. Wenn dann irgendwann die AfD da mit 32% in Thüringen durchmarschiert und dann an der AfD vorbei eine Regierung gebildet wird. Ich glaube, das ist wiederum etwas, das kriegen dann deutlich mehr Leute mit und sagen, also so ganz.
Aber da haben wir jetzt ja die Rettung.
Ach, Sarah Wagenknecht, ja, ne? Die ist so ein bisschen der frustrierten Sauger, ne? Der dann irgendwie, das wird auch interessant, oder?
Weil ich finde, das ist übrigens, ich schaue ein bisschen auf
bisschen die Uhr. Bisschen schade, dass die Uhr fast abgelaufen ist.
Ja, ja, aber das ist wirklich, wirklich interessant. Also fast wie ein, da hatte die CDU so lange Probleme mit der Linken und wusste nicht, wie kriegen wir das hin. Und das siehe da, da ist das Geschenk.
Und dann kommt Friedrich Merz mit diesen Linksextremen und Rechtsextremen nicht. Und dann irgendwann, ach so, nee, nur im Bund und in der Europawahl. In den Ländern ist das okay, da können die mit links und rechtsextrem, wie sie wollen. Also das ist genau der Friedrich Merz, auf den Olaf Scholz immer ein bisschen hofft.
Micky Beisenherz, wir haben noch ein bisschen Wegstrecke vor uns, also jetzt nicht mehr heute.
Soll ich was singen, oder?
Nein, ja.
Wollen Sie denn gerne von mir hören? Soll ich Saxophon spielen? Sebastian Krumbiegel, nein,
der würde jetzt singen.
Sebastian Krumbiegel, der hat schon, nein, der hat das kann ich ihm nicht nachmachen. Das hat
er
alles schon.
Nein, ich wollte auch sagen, Wegstrecke bis zur Bundestagswahl. Also unsere Wegstrecke hier nämlich in dieser Radiosendung ist vorbei im Berliner Humboldt-Forum oder fast vorbei.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Micky Beisenherz, dass Sie heute hier waren.
Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Das wertet mich als Mensch und als öffentliche Person ja ganz eindeutig auf. Jetzt entlassen Sie mich wieder in die Bedeutungslose.
Aber Sie dürfen noch, weil ich glaube, keiner kann das schöner machen als Sie, den Gast der nächsten Woche. Schon in einer Woche sind wir wieder hier im Humboldt-Forum. Und Sie dürfen den nächsten Gast charakterisieren, beschreiben, ankündigen. Es ist Dr. Hajo Schumacher.
Dr. Hajo Schumacher wird wahrscheinlich völlig verschwitzt ankommen, 2 Minuten zu spät, weil er mit seinem Liegefahrrad keinen Parkplatz hier vorm Humboldt-Forum gefunden hat. Der Mensch geworden, ein feiner Mensch.
In diesem Sinne, zurück ins Berliner Funkhaus.